Ich möchte heute und nächsten Sonntag, so Gott will, über ein Thema sprechen, und zwar die zwei Hauptaufgaben einer Gemeinde. Die zwei Hauptaufgaben einer Gemeinde. Und zwar ist es die Missionsarbeit und die Jüngerschaftsschulung. Diese beiden Dinge sind eigentlich das, was eine Gemeinde auszeichnen soll. Und heute werde ich besonders über den ersten Punkt sprechen, über die Missionsarbeit. Als Jesus, bevor er gen Himmel gefahren ist, nochmal seine Jünger versammelt hatte, da hat er ihnen etwas mitgeteilt. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Ich lese uns das mal vor. Da steht: Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das waren somit die letzten Worte des Herrn, bevor er dann wieder nach Hause ging. Wir können uns demnach erst vorstellen, welchen Wert eine Seele hat, wenn wir zum Kreuz Jesu blicken. Wenn der Herr hier sagt: Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, geht hin, dann meint er auch dich. Das ist nicht nur ein Text für Missionare, dass man sagt, da sind in der Bibelschule ein paar, die können wir nach Afrika gehen oder nach Russland, nach Syrien, nach Iran, Irak, wo auch immer, nach China, und da könnt ihr mal hin. Und ich bleib hier einfach in der Kirche. Nein. Jesus sagt zu dir auch: Geh hin. Nicht unbedingt nach Afrika, musst du nicht. Aber wo du hin sollst, in die Welt, um Menschen diesen Jesus bekannt zu machen. Und das ist deine Aufgabe. Das ist deine und auch meine Aufgabe. Und wir sollten uns immer wieder überlegen, wenn Jesus Christus sein Leben gegeben hat für alle Menschen, dann muss das Leben einer Seele unendlich wertvoll sein in den Augen Gottes. Und das ist es. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, die ganze Welt, also nicht nur so ein bisschen, die ganze Welt könntest du bezahlen wollen für eine Seele, und Gott wird sagen, ist zu billig. Deine Seele ist so wertvoll, dass die ganze Welt nicht den Preis zahlen könnte, auch nur eine Seele zu retten. Und das muss uns innerlich antreiben. Jesus hat den Himmel verlassen, so sehr sehnt er sich danach, dass deine Seele gerettet wird. Er hat nicht wenig aufgegeben, er hat den Himmel verlassen. Warum? Weil er möchte, dass du nicht verloren gehst. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur zwei Orte, an denen kommt der Mensch: in den Himmel oder in die Hölle. Und beide Orte kommen nur Menschen hin freiwillig. Gott zwingt keinen in den Himmel und keinen in der Hölle. Die Entscheidung liegt bei dir. Gott hat sie schon entschieden für dich. Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Er hat dir die Hand gereicht. Er sagt ja zu dir, komm. Die entscheidende Frage ist, wie gehst du mit dieses Angebot um als Mensch? Nicht deine Sünde bringt dich in die Hölle. Dafür hat Jesus bezahlt am Kreuz. Sondern in die Hölle kommst du, weil du zu stolz bist und glaubst, du könntest ohne Vergebung diesen heiligen Gott begegnen. Das ist kein Wald- und Wiesengott. Wir Menschen machen uns Vorstellungen von Gott. Ja, wer ist Gott? Ein höheres Wesen. Ah, bla bla bla, ein höheres Wesen. Eine Katze auf dem Dach, sagte Bertha Iselmann, ist auch ein höheres Wesen. Ein höheres Wesen. Gott ist Gott. Er stellt sich uns vor in der Bibel. Gott ist heilig. Er ist liebevoll, er ist gnädig, er ist barmherzig. Aber Gott ist auch ein Gott des Zornes, der Gerechtigkeit, der Heiligkeit. Sieh mal, und das ist wichtig, dass wir ein gesundes Gottesbild haben. Kein Mensch wurde geschaffen für die Hölle. Kein Mensch. Die Hölle ist für den Teufel geschaffen und für die abgefallenen Engel, die Dämonen. Du bist geschaffen für den Himmel. Gott möchte dich im Himmel haben. Aber weil Gott die Liebe ist, hast du die Entscheidung in deiner Hand. Gott zwingt sich dir nicht auf. Er unterbreitet dir ein Angebot und sagt, komm, vertraue mir. In der Hölle ist keiner, weil sie so schlecht waren und so viel gesündigt haben. In der Hölle sind nur Menschen, die zu stolz waren, ihre Sünden zu bekennen vor den dreimal heiligen Gott. In der Hölle müsste keiner sein, egal was du angestellt hast. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Und das tut mir im Herzen so weh. Ich möchte nicht, dass Menschen in die Hölle kommen. Und deswegen ist es für uns wichtig als Gemeinde, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir Menschen erreichen? Wie können wir missionarisch unterwegs sein? Und da finden wir jetzt ein paar Anweisungen. In Matthäus 28, 18 ist ein Schlüsselwort. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach dann. Fällt euch da was auf? Bevor wir zur Welt reden, muss Jesus mit uns reden. Das ist mir wichtig geworden. Matthäus 28, 18. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen. Wer ist mit ihnen? Die Jünger. Das heißt, bevor man in die Welt geht und etwas sagt, muss Jesus mit uns reden. Wisst ihr, warum wir oft keine Vollmacht haben? Wisst ihr, warum wir oft nichts zu sagen haben? Weil wir selbst nicht mit diesem Jesus in Verbindung stehen. Wir sollten jeden Morgen uns danach sehnen, dass Jesus uns füllt mit Worten, mit Weisheit, mit Gnade, mit Möglichkeiten. Erst wenn Jesus mit dir geredet hat, dann redest du mit Menschen über ihn. Wir sind oft aus eigener Kraft losgegangen und haben mit Menschen Streitgespräche geführt. Besserwisserisch haben wir sie unsere Meinung vom Kopf geknallt. Und da ist viel, viel kaputt gegangen. Wir würden viel besser reden, wenn wir zuerst mit Jesus reden. Mit Jesus über diese Menschen, die uns am Herzen liegen und bitten, Herr, gib mir heute Möglichkeiten. Und dann wirst du sehen, wie Gott sich dir offenbart. Merk es dir, bevor wir zur Welt reden, muss Jesus erstmal mit uns reden. Das wird auch der zweite Part sein, die Jüngerschaftsschulung in der Gemeinde. Da bekommen wir mit, was Gott will. Und dann haben wir den Auftrag, rauszugehen. Und dann sagt Jesus in Vers 8, also in diesem Vers 18, in Kapitel 28, er redete mit ihnen und dann sagt er, mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Das heißt, bevor Jesus die Leute losschickt, gibt er ihnen eine Verheißung. Warum? Weil er genau weiß, dass wir Angsthasen sind. Wir fürchten uns nämlich. Und nicht unbedingt, dass wir umgebracht werden. Noch ist es in Deutschland so, noch darf ich sagen, ich glaube an Jesus und keiner erschießt mich. Es gibt aber Länder, wenn man da Christ ist und sagt, ich gehöre zu Jesus, dann ist man im Kerker drinne und wird halb totgeschlagen. Das wird irgendwann auch hierher kommen. Es dauert nicht mehr lange. Noch können wir uns hier frei versammeln. Noch. Ich weiß nicht, wie lange. Ich glaube nicht mehr lange. Sieh mal, aber Jesus weiß, dass wir Angst haben. Ist dir schon mal aufgefallen? Du kannst mit Menschen stundenlang reden über Autos, über Angeln, über das neueste, keine Ahnung, Gerücht, über Geld. Ich weiß nicht, über was. Aber sobald du deinen Mund öffnen sollst, über Jesus zu reden, dann schlägt das Herz höher, dann ist die Zunge 80 Zentner schwer, man kriegt keine Luft mehr, die Lippen gehen nicht mehr auf. Merkst du das? Warum? Weil da einer ist, der möchte nicht, dass du mit Menschen über Jesus redest. Das ist der Feind Gottes, der Satan. Und deswegen sagt Jesus, bevor er sie schickt, mir ist gegeben alle Gewalt. Das ist doch herrlich, oder? Es gibt nichts, was uns hindern kann. Wenn Jesus sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist, dann dürfen wir fröhlich gehen. Und dann sagt Jesus in Vers 19, geht nun hin, geht ihr nun hin und macht zu Jüngern. Und das machen viele Gemeinden, setzen das nicht um. Oh, die sitzen jeden Sonntag hier, haben sich's bequem gemacht, haben ihr Lieblingsplatz. Und dann beten sie immer, ach Herr, schick doch mal Leute hier in die Kirche. Dann wundern sie sich nach 10 Jahren, dass sie immer noch nicht gewachsen sind. Oh Herr, du hast wohl kein Interesse an den Leuten. Oh, der Herr hat Interesse. Du bist nur zu faul und machst den Missionsauftrag nicht. Denn du sollst aufstehen und hingehen. Und das tun wir alle viel zu wenig. Eine Gemeinde, die das nicht tut, wird irgendwann sterben. Wir müssen uns aufmachen. Wir müssen uns aufmachen und Menschen einladen. Darf ich dir mal ganz persönlich eine Frage stellen? Wenn du den letzten Monat mal so vorbeigehen lässt, wie viele Menschen hast du eingeladen zu kommen? Mit wie vielen Menschen hast du geredet und gesagt, du musst diesen Jesus mal kennenlernen. Wir haben Erbauungsstunde jeden Montag, komm mal da vorbei. Mit wie vielen? 10? 30? 2? Einer? Keiner? Leute, dann müssen wir Buße tun, alle. Wir müssen alle Buße tun. Wir müssen einfach Buße tun, dass wir nicht das tun, was Gott von uns fordert. Wir gehen nicht zu den Menschen hin. Wir müssen zu den Leuten gehen. Ich gebe euch ein Bild. Stellt euch vor, ihr würdet wissen, dass in 2 Stunden eine Bombe in Ostdorf explodiert. Und dort leben Menschen, die ihr lieb habt. Was würdet ihr tun? Was würdet ihr tun? Ja, das glaube ich. Stell dir vor, da wohnt deine Menschen, die du liebst. Ne? Wir würden aufstehen und sofort den Menschen sagen, ihr müsst hier weg. Da würden wir nicht so relaxed gehen, Kaugummi count, ne? Cola in der Hand. Jungs, wenn ihr wollt, können wir mal ein bisschen chillen. In 2 Stunden geht das Ding hier hoch. Das würdest du nicht tun. Du würdest den Leuten sagen, du musst kommen. Du musst hier weg, es geht um alles. Sieh mal, und wir wissen von der Bibel, dass ein Mensch, der sich nicht bekehrt, zu Jesus verloren geht, und zwar ewig. Und wir schleichen durchs Leben. Ach, ich kann meinen Nachbarn auch nächstes Jahr noch mal einladen. Ach, ich kann den auch übernächstes Jahr mal ein Traktat geben. Vielleicht stirbt dein Nachbar heute Abend. Und er steht vor Jesus. Und dieser Nachbar sagt, Moment mal, wer da Christ? Ja, der war Christ. Der hat mir nie gesagt. Der hat mir nie gesagt, dass Jesus lebt. Mann, wie oft habe ich nachts geweint. Der kannte mich doch, der Nachbar. Der hat doch meine Krisen erlebt. Warum hat er sich nicht aufgemacht? Möchtest du diesen Nachbarn so eines Tages mal begegnen vor dem Thron? Stellt euch mal vor. Der hat mir nie erzählt, dass ich mich bekehren muss. Oder dein Arbeitskollege, dein Schulfreund. Oder dein Ausbildungsleiter, wer auch immer. Das wusste ich nicht, dass der die Botschaft hat. Leute, wir laden Blutschuld auf uns. Lasst uns doch lieber ausgelacht werden. Wisst ihr, wie oft Menschen mich schon ausgelacht haben? Dann sollen sie doch lachen. Aber wichtig ist, dass man vom Herzen sagen kann, ich habe ihnen das gesagt. Was er damit macht, ist nicht mein Problem, Herr. Aber er weiß, um was es geht. Oder sind wir ganz zögerlich? Oh, da darf man nicht so extrem sein. Ach so. Mit allen anderen sind wir extrem, das reden wir. Wenn es um einen Arbeitsvertrag, um Geld, finanzielle Sachen geht, da falschen wir mit den Leuten und dann sind wir voller Leben. Und wenn es um die Ewigkeit geht, dann haben wir ein Selbstvertrauen wie eine kleine Mickey Maus. Das sollte nicht so sein. Deswegen ist es so wichtig, wir müssen zu den Leuten hingehen. Das darf uns nicht gleichgültig sein. Wir müssen uns aufmachen. Momentan ist in der ganzen Welt viel Aufruhr. Überall ist Not. Überall werden Leute verfolgt, halb totgeschlagen. Momentan ist die ganze Welt, die brennt. Früher hatten wir gesagt, oh, wir wären so gerne mal nach Iran, nach Irak, nach Syrien, nach Israel gegangen, nach die Türkei oder wo auch immer oder in anderen Ländern. Und Gott sagt, hey, kein Problem. Ich schicke sie zu euch. Sie sind hier in Deutschland. Fast alle Nationalitäten. Und wir? Was machen wir? Wir Christen jaulen und jammern und hier und dort und wir reden nur darüber. Beten wir für diese Menschen überhaupt? Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, wie können wir diese Menschen für Jesus gewinnen? Ah, die sind extrem und schwierig, die haben ihren Glauben und oh nee. Ach so. Also es ist völlig egal, ob die verloren gehen. Geschwister, ich wünsche, dass wir alle uns ein Buch kaufen von Oswald Chambers. Oswald Smith, bin ich der Meinung, heißt der Mann. Oswald Smith. Glühende Retterliebe. Das Buch müsst ihr euch holen. Glühende Retterliebe. Schön, wenn wir es haben, noch viel besser, wenn wir das leben. Sieh mal, welch eine Retterliebe hatte Jesus. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen. Und dann weint er über Jerusalem. Oh, das waren doch liebevolle Menschen, die Juden. Die haben doch Jesus immer super behandelt, oder? Die waren doch immer super zu unseren Heiland, oder? Hat da jemand mal den Herrn Jesus widersprochen? Hat Jesus Beleidigungen erlebt? Ja? Schläft ihr, oder? Hat Jesus Beleidigungen erlebt?
Ja.
Ja, genau. Fürchterliche Beleidigung. Man hat zu ihm gesagt, er ist besessen. Man hat zu ihm gesagt, du treibst in der Kraft des Teufels Dämonen aus. Ein netter Kommentar zum Herrn Jesus. Menschlich gesehen hätte er einen Wanderstab nehmen müssen und durch Jerusalem gehen müssen mit einer Baseballkeule und hätte die Leute reihenweise einem mal auf den Kopf hauen müssen. Menschlich gesehen. Jesus hat über Jerusalem geweint, steht in meiner Bibel. Weil Jesus über den Tellerrand wegschaut. Er hat gemerkt, wenn diese Leute sich nicht bekehren, dann gehen sie in die Hölle. Und wenn einer weiß, wie schön der Himmel ist, dann ist es Jesus. Und Jesus gönnt jeden Menschen den Himmel. Und deswegen blutet sein Herz, wenn Menschen verloren gehen. Wir haben keine Ahnung, wie das Herz Gottes leidet, wenn Menschen die Augen zumachen und nicht Jesus angenommen haben. Wir haben keine Vorstellung, was in Gottes Herzen los ist. Und wisst ihr, was bei uns das Problem ist? Wir verbinden unser Herz so wenig mit dem Herzen Gottes. Wir müssten dafür beten, Herr Jesus, mach meinem Herzen den deinem ähnlich. Ich möchte auch Tränen bekommen für Menschen, die verloren gehen. Es darf mir nicht gleichgültig sein, was mit Menschen passiert, die dich nicht kennen. Vergib mir meine Lauheit. Vergib mir meine Trägheit. Vergib mir, dass ich mich so oft nur um mich drehe. Hauptsache, ich bin im Himmel und Menschen um mich rum gehen verloren, weil ich zu feige bin, zu faul vielleicht bin, um mich aufzumachen. Hast du schon mal so gebetet? Dann fang heute Abend damit an. Herr Jesus, vergib mir, dass in meinem Herzen keine glühende Retterliebe ist. Herr, wenn ich ehrlich bin, juckt mich das gar nicht, ob die da sterben und bombardiert werden und sollen sie doch verrecken. Manchmal denken vielleicht auch Christen so, haben sie selber Schuld, dann müssen sie nicht so extrem sein, sollen sich doch gegenseitig ausrotten. Leute, so denkt der Satan, aber keine Kinder Gottes. Und wenn unsere Herzen schon so kalt sind, dann müssen wir vielleicht sogar überlegen, sind wir überhaupt Christen? Ist denn wirklich der Geist Jesu am Wirken? Diese Welt, die braucht diese Botschaft. Und dann gibt es ein Paradebeispiel. Ja, wie lernt man das? Wie können wir als Christen in dieser Welt missionieren? Oh, da kaufen Leute sich große Bücher, so eine fetten Wälzer, tausende von Seiten, und lesen sie das. Auch nicht schlecht. Ich habe eine bessere Idee. Sparst du Geld und ist noch viel besser. Schau in die Bibel und schau mal, wie Jesus missioniert hat. Und das mache ich jetzt. Wir machen jetzt mal eine Bibelarbeit. Wie hat Jesus eigentlich missioniert? Schauen wir das Erste. Wie missionierte der Herr Jesus? Das erste, was wir lesen, in Matthäus Kapitel 4, die Verse 18 bis 22. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, dieser Herr Jesus, da sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht sie denn, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischer machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, und Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, die im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus saßen, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie, sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Als er aber am See von Galiläa entlang ging. Galiläa war nicht so angesehene Stadt. Es war nicht die Lieblingsstadt der Juden. Aber wo ist Jesus spazieren gegangen? In Galiläa. Jesus war dort, wo die Not war. Dort, wo andere nicht hingehen wollten. Er lebte nicht von der Welt, aber er lebte in der Welt. Jesus hat sich nicht irgendwo auf dem Berg Karmel oder Horeb da oben eine Hütte gebaut und hat gesagt, ihr Menschen, ihr seid alles kleine Teufels, mit euch möchte ich nichts zu tun haben. Nein. Jesus ist in diese Welt hineingegangen. Oh, die Pharisäer, das waren fromme Menschen. Die waren sehr fromm. Nee, mit dir möchten wir nicht. Das sind Zöllner, bloß nicht. Abschaum, weg damit, die sollen verrecken. Die kümmern sich nicht um das Gebot Gottes. Sie treten das Gebot Gottes mit Füßen. Das waren die Moralprediger. Und Jesus sagt, ihr seid schlimmer als die. Oh, er geht bei einem Zöllner essen. Dieser Jesus. Ja, so war Jesus. Jesus war sich nicht zu schade, dorthin zu gehen, zu Menschen, mit denen keiner was zu tun wollte. Wisst ihr, wo Jesus heute gehen würde? Im Pikass. In den Flüchtlingslagern, da wäre Jesus jetzt. Der wäre gar nicht hier, der wäre da. In den ganzen Asylheimen, wo die Leute sich gegenseitig tot machen, da wäre er. Jesus ist dorthin gegangen, wo es gebrannt hatte. Jesus lebte in der Welt, Geschwister. Und wir sind manchmal so fromm. Oh ja, nee, da gehen wir lieber nicht. Das könnte gefährlich werden. Und nee, und das, die Menschen sind auch komisch. Und die Menschen in der Region, die sind ganz komisch. Und wer weiß, was da passiert. Und wenn wir dahin gehen, nein. Und was denken die Leute, wenn die in unsere Gemeinde kommen? Der hat vielleicht grüne, gelbe und rote Haare. Raus damit. So denken wir. Weißt du, Jesus ist das völlig egal, ob du hier morgens erscheinst in Bossanzug oder in Jogginganzug oder ob du Schuhe anhast oder Latschen, das interessiert den überhaupt nicht. Den interessiert dein Herz. Und wir müssen das wieder neu lernen von Jesus. Wir müssen in die Welt rein. Wir müssen dorthin, wo die Probleme der Menschen sind. Oh, gibt es hier Probleme? Oh, da gibt's ein paar Orte, die kennt ihr auch. Wo sind wir da als Christen? Wir sind genau wie die Pharisäer und zeigen mit den Fingern, ja, da gehe ich niemals hin. Und die Ecke und die Leute, also das erstmal. Wir sind wie die Pharisäer. Jesus war anders. Er lebte in der Welt. Und dann, er ging dort spazieren und Jesus sah die Menschen an. Da steht, als er aber am See von Galiläa entlang ging, da sah er zwei Brüder. Also Jesus ging nicht mit einer Sonnenbrille irgendwie da durch die Gegend, nur für sich. Nein, er hat die Menschen beobachtet. Heutzutage guckt man sich ja gar nicht mehr in die Augen. Man ist im Wartezimmer irgendwo, beim Arzt oder wo auch immer. Was macht man? Herr Rosenberg, sieht man, ach so, ja. Man wartet auf den Bus. Man hat Pause in der Schule oder wo auch immer. Man kommt aus dem Gottesdienst raus. Man ist vorm Gottesdienst. Leute, ich glaube, dass das Handy eine gute Erfindung ist. Daran glaube ich. Aber ich glaube, dass das Handy sich immer mehr zu einem Fluch entwickelt. Dieses Ding ist für manche Leute wichtiger als der Blickkontakt mit Menschen. Manche Leute, denen interessiert es nicht, ob neben ihnen ein zusammengeschlagen wird. Hauptsache das Handy fällt nicht runter und geht kaputt. Leute, das ist unser Götze geworden. Und das Schlimme ist, wir verschlafen so vieles, weil wir uns nur mit diesen Dingen beschäftigen. Lasst uns als Christen das nicht tun. Jesus redete mit den Leuten. Und wenn wir die Bergpredigt lesen, habt ihr die schon mal gelesen? Matthäus Kapitel 5, die 5, 6 und 7, die Bergpredigt. Was für eine Botschaft. Das heißt, Jesus machte Bibelarbeit. Da konnte jeder kommen. Das war nicht der Club der besonders Begabten. Da konnten alle kommen. Jesus hat gepredigt, hat gesagt, komm, hör zu. Die haben gehört. Und die Ungläubigen, die haben gesagt, wow, dieser Jesus ist anders. Die Pharisäer, die reden dahin, aber die verstehen wir nicht. Die reden an unserem Kopf vorbei. Der redet Tacheles. Und dann sagen sie, er predigt mit Vollmacht. Ja. Weil Jesus, komme ich nachher drauf, war kein Moralapostel, der den Leuten nur gesagt hat, du, böser, 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 böser. Wisst ihr, wir Menschen, wir wissen alle, dass wir verloren sind, in Wirklichkeit. Du brauchst jemandem im Gefängnis nicht zu sagen, dass er Mist gebaut hat, das weißt du auch selbst. Aber was die Menschen brauchen ist, wie kann mein Leben gelingen, wie komme ich aus meinen Süchten raus? Wer kann mich rausholen von meiner Heroinsucht, von meiner Spielsucht, von meiner Wettsucht, von meiner Aggression, von was auch immer, was mich bindet? Wer kann mich hier rausholen? Wer kann mein Leben neu gestalten? Ich habe es doch so oft versucht. Ich habe so oft gute Vorsätze gehabt. Ich falle immer wieder in die gleichen Sünden. Wer kann diese Macht zerbrechen? Das ist das Entscheidende. Das wollen Menschen wissen. Wie gelingt ein neues Leben? Und dann können wir den Menschen sagen, du, dieser Jesus, der kann dir helfen. Nicht alles auf einmal, aber er kann dir helfen. Er wird dir Tag für Tag immer mehr Befreiung geben. Leute, wie lange, das ist nicht so. Und wer das erzählt, ich weiß nicht, das sind fromme Quatscher, die leben irgendwo auf dem Planeten, den es hier nicht auf der Erde gibt. Ich habe mich bekehrt und seitdem ist alles in Butter. Ich sündige nicht mehr, ja wunderbar, heilig. Dann komm, kannst du, was willst du hier eigentlich noch? Ich gehe gleich nach oben. Ne? Nein, ich habe in meinem Leben so lange noch gebraucht für manche Sünden, Leute. Manchmal habe ich gedacht, ich bin hochgradig besessen, ich werde nie frei. Aber dieser Jesus hat immer wieder mit großer Geduld, mit großer Liebe und Barmherzigkeit mir immer wieder vergeben, mich immer wieder an die Hand genommen und mir gezeigt, wir beide schaffen das. Wie oft lag ich am Boden, wo ich gesagt habe, lass mich in Ruhe, Herr, es bringt sowieso nichts. Du hast mir jetzt schon 1 Million Mal geholfen, ich falle wieder in diese Sünden, ich bin besessen. Schmeiß mich in die Hölle. Und Jesus sagt, nein, also es kommt gar nicht in Frage. Ich bin nämlich anders. Wenn ich einmal Ja sage zu jemand, dann bleibt es. Wenn ich einmal meine Hand festhalte, bleibt die Hand festgehalten. Du kannst noch so chaotisch dich verhalten, das wird mich nicht hindern, dich weniger zu lieben. Und ich habe Wege und Möglichkeiten, mit dir klarzukommen. Das könnt ihr wirklich sagen, Amen. Das ist wirklich Amen. Also, Jesus hat missioniert, indem er rausging und hat gepredigt. Das müssen wir auch mal wieder tun. Früher haben wir das öfters gemacht. Wir haben Traktate verteilt und sind rausgegangen. Ich weiß noch, damals im Hauptbahnhof sind wir dort lang spazieren gegangen, als Jugendlichen. Unser Robert, der hatte damals ein Riesenkreuz getragen. Ne, wir haben uns ein bisschen geschämt, wir waren junge Leute und haben gedacht, Mann, was macht der Rudi mit uns, Hilfe. Ne, Rudi mit der großen Thomson-Bibel, so eine fette Bibel und dann ging das los. Und ich war jung, 18 oder so, und da sind da hübsche junge Mädchen vorbeigegangen, dachte, nein, da hätte ich mich am liebsten verkrochen in meine... Und Jesus sagt, hey, nee, nicht schämen. Bekenn hier Farbe. Und dann kommt der Rudi noch zu mir und sagt, Moment mal, mein Bruder, jetzt ist dein Tag gekommen. Bitte schön, du predigst jetzt. Ich sage, Rudi, das kannst du mit mir nicht machen. Doch, das kann ich. Und dann stand ich da, eine Bibel. Und ja, was tun? Ja, predige. Ja, da habe ich nur gerufen, ja, hilf mir. Und habe ich gepredigt. Am Anfang sind die vorbeigegangen, manche sind dann stehen geblieben, sind immer mehr stehen geblieben, haben dann zugehört, haben geguckt. Ja, so hat es der Herr gemacht. Müssten wir viel mehr machen. Manche haben vielleicht auch gedacht, die haben ja völlig einer an der Marmel da. Aber vielleicht haben auch andere was mitgenommen. Manchmal ist es ja in der Gruppe, da lacht man so, gerade als Junger, ne? Da lacht man so, aber man hört innerlich zu und merkt, eigentlich möchte ich das haben, was dieser junge Kerl da sagt. Aber man traut sich nicht, ne? Die coolen Typen um einen rum und so, oh, stell ich, der hat einer an der Marmel, der hat was, der ist draufgeblieben oder so, der hat da irgendwas eingenommen. Aber wenn man dann zu Hause ist, dann überlegt man und dann tut der Geist Gottes vielleicht manches in Erinnerung und sagen, okay, Mensch, was der da gesagt hat, das stimmt irgendwie doch. Wisst ihr, und das wird die Ewigkeit einmal zeigen. Ich freue mich immer, wenn ich in der Stadt gehe und da einer predigt und Jesus da verherrlicht. Ich bete für ihn, segne ihn, Herr. Ich habe auch schon manchmal dann ein Zeugnis, meine Frau war dabei, wir unterhalten mit Menschen und tauschen wir einfach aus. Ich gehe da nicht spurlos vorbei, mich freut das. Es muss man nicht immer unbedingt alles richtig sein, aber hoffentlich, sie machen Jesus groß und verherrlichen ihn. Und das ist schön, das sollten wir viel mehr tun. Dann noch eine Sache, wie hat Jesus missioniert? Matthäus 8, Vers 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Das heißt, Jesus ging durch das Leben, er hat Menschen besucht. Wisst ihr, wir besuchen uns gegenseitig nicht mehr. Schande über mich auch. Man sagt immer, ja, man hat keine Zeit, alles papplapapp, das ist alles Geschwindel. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Stellt euch mal vor, Albano wird zu mir sagen, Christian, wenn du jetzt am Freitag mal zu mir kommst, gibt's 500. Ich habe keine Zeit. Doch, warte mal, den Termin kann ich verlegen. Ich bin bei dir, Albano. Ist ein billiges Beispiel. Aber wir haben Zeit. Wir sollten uns viel mehr Zeit nehmen, auch uns mal zu besuchen. Das ist mir so wichtig geworden. Jesus, der hat den Petrus zu Hause besucht. Petrus war verheiratet und seine Schwiegermutter lag da krank. Und Jesus kam da so rein. Ich wäre gerne mal mit Jesus zusammen gewesen, so durch das Leben gegangen. Ich hätte ihn gerne mal gesehen, wie er gewandelt hat. Ich hätte gerne zugehört, wenn er gepredigt hat. Ja, aber entspannt euch, die ganze Ewigkeit dürfen wir mit ihm genießen. Das wird eine Zeit sein, Leute. Die ganzen Bibellehrer in allen Segnungen und in allen Ehren, die sind gewaltig gesegnet, aber wenn wir eines Tages bei ihm sind. Und auch die anderen, die da oben alle sind, so ein Paulus, ne? Stell dir mal vor, wir werden die Ewigkeit mit dem Paulus mal theologisch reden. Johannes, die Offenbarung und wie sie alle da sind. Jeremia, ein Mose. Wow. Da wird eine Erbauungsstunde sein. Da ist unser sehr klein gegen. Aber das wird eines Tages passieren. Aber Jesus hatte diesen Blick. Er ging in dieses Haus und sah die Not und hat geholfen. Sieh mal, und wir können auch andere Menschen besuchen. Wenn jemand mal krank ist, da muss man nicht erst fragen, kennt ihr diese Frage? Da ist jemand halb tot, ne? Kann ich dir helfen? Also was ist denn das für eine Frage? Das ist das Gleiche, wenn du jemand, der am Verdorsten in der Wüste fragt, Entschuldigung, so, bräuchten Sie vielleicht ein Glas Wasser? Das war eine doofe Frage. Lass uns nicht immer so dumme Fragen geben, sondern helfen. Wenn wir da sehen, da ist einer nieder, gar nicht lange reden. Mein Junge, komm mal mit. Dein Vater, den geht's momentan nicht gut, ihr müsst einkaufen, komm mal mit ins Auto. Und dann gehen wir beide mal einkaufen. Das heißt praktisches Christsein. Nicht so viel fromm sappeln, sondern leben. Jesus hat das getan. Und dann ist das Interessante, Jesus lehrte eine Nachfolge mit Konsequenzen. Wenn ihr das Matthäus-Evangelium aufschlägt, Kapitel 8, die Verse 18 bis 22, oder Matthäus Kapitel 10, ab Vers 16 bis 39, und vor allen Dingen eine Stelle, die lese ich jetzt vor, Johannes-Evangelium Kapitel 6, ab Vers 60 bis 71. Da hält Jesus eine heftige Rede, aber da war richtig Schmackos drin. Und dann steht in, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wie er zuvor war, der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn der Vater von dem Vater gegeben. Und dann steht da etwas. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus hat Tacheles geredet. Jesus war nicht so ein Mensch, der die Menschen um sich geschart hat. Oh, ich bin euer Guru, ihr müsst zu mir kommen und bitte bleibt bloß bei mir. Nein. Jesus hat die Menschen geliebt, aber er hat Tacheles geredet. Sieh mal, und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir auch, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, dass wir denen nicht Geschichten erzählen. Es gibt ja manche Bewegungen, die sagen, komm zu Jesus, du wirst nie mehr krank. Komm zu Jesus, du hast finanziell, wirst du Millionär. Komm zu Jesus und alles wird gut. Komm zu Jesus, nie mehr Streit. Komm zu Jesus und alles wird gut. Wir sagen so, hast du die Bibel nicht gelesen? Ich sag's umgekehrt. Komm zu Jesus und du wirst Schwierigkeiten bekommen am Arbeitsplatz. Komm zu Jesus und du wirst Schwierigkeiten bekommen in deiner Familie. Komm zu Jesus und du kannst vielleicht in finanzielle Nöte kommen. Komm zu Jesus und Menschen gucken dich blöde an. Komm zu Jesus und du kannst vielleicht ein paar auf die Ohren kriegen. Komm zu Jesus und du kannst ins Gefängnis landen. Komm zu Jesus und du hast manche Schwierigkeiten mehr als jetzt. Jetzt können einige sagen, also wenn du so predigst, dann kommt ja keiner zum Herrn. Doch, wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen. Es ist kein Spaziergang. Es ist kein Spaziergang, mit Jesus zu leben. Es ist ein harter Weg. Und manchmal, ich weiß nicht, vielleicht bist du schon im Himmel, also ich noch nicht. Ich habe manchmal Situationen, wo ich mich selbst manchmal frage, bist du überhaupt Christ, Christian? Ich bin manchmal so niedergeschlagen, dass ich keinen Mut mehr habe, nach vorne zu blicken. Manchmal könnte ich alles hinschmeißen. Manchmal könnte ich auch sagen, ach, die Bibel, ich lese sie jetzt auch nicht mehr. Kennt ihr das? Ich kenne das. Manchmal dann, ach, ich bin schlapp, ich gucke jetzt lieber auf Sportschau. Die Bibel ist da aufgeschlagen, guck aber nicht rein. Nee, ich fühle mich nicht. Das ist unser Leben. Das ist ein Kampfleben. Da muss man wieder beten, Herr, nimm diese Lauheit aus meinem Herzen, nimm diese verrückten Gedanken. Du musst mit Jesus leben am Arbeitsplatz. Alle lügen und betrügen und du machst nicht mit. Oh, dann wirst du viele Freunde haben am Arbeitsplatz. Heutzutage lästert man ja nicht mehr über Menschen. Hat man nur früher gemacht. Und wenn du dann mit Leuten zusammen bist, die immer lästern, hast du schon gehört, was der wieder gemacht hat. Und plötzlich sagst du, weißt du, rede doch mal mit denen. Ich möchte das gar nicht hören. Ich möchte mich mit diesen Dingen nicht belasten. Mach das mal. Dann wirst du ganz viele Freunde haben. Und die Leute werden dich lieben. Die werden dich jeden Tag anrufen, 8 Stunden mit dir telefonieren. Nein, du wirst merken, keiner wird mit dir mal reden. Nee, mit denen kannst du nicht reden. Den kannst du nicht ablästern. Wenn du mit Jesus gehst, kann das sein, dass du oft ganz einsam wirst. Ich musste mich von so vielen Leuten verabschieden. Und manches tut weh. Manches tut richtig weh. Manchmal hinterfragt man sich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal fragt man sich, warum muss das alles so sein? Kann das nicht anders irgendwie gehen? Und Jesus sagt, mich haben sie verfolgt, dich werden sie verfolgen. Ich war in Not, du wirst auch in Not sein, mein Freund. Nein, nein, Nachfolge kostet was. Es ist kein Spaziergang, Christ zu sein, das sage ich euch. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Wisst ihr, ich bewundere immer Sportler, die sich vorbereiten. Wie jetzt die Europameisterschaft. Da sind Fußballer, die geben alles für diese Europameisterschaft. Die ernähren sich richtig, die kurieren sich aus, die machen Training ohne Ende und die gehen über die Grenzen. Die tun ihr ganzes Leben auf diesen Tag fokussieren, sagen, da muss ich 100% sein. Die nehmen sich die besten Trainer und machen alles. Damit sie irgendwie so eine Schale oder so einen Pokal hochheben. Für einen Sportler ist das viel. Das will ich gar nicht, will das nicht so lächeln. Manche sagen, nur so ein kleiner Pokal. Für einen Sportler ist das viel. Aber wirst du diesen Pokal in der Ewigkeit mitnehmen können? Nö. Ist es da entscheidend, ob du Europameister, Weltmeister warst oder was auch immer? Nein. Simon, und das ist so wichtig, dass uns das wieder groß wird. Wir haben die Ewigkeit. Wir dürfen mit Jesus leben. Es wird nie mehr Krankheit sein, keine Sünde mehr. Wir werden einen neuen Himmel, eine neue Erde bekommen. Wir dürfen mit Jesus das Leben genießen. Wir werden Dimensionen des Lebens erleben. Da fehlen mir die Worte, euch das zu erklären. Lohnt sich die Nachfolge? Ja. Ja. Wisst ihr, ich habe euch das schon mal gesagt. Dieser Herr Jesus, der ist so spitze. Dieser Jesus, der ist so wunderbar. Es würde mir lang, die ganze Ewigkeit mit Jesus nur am Grund und der See zu verbringen. Wenn er da ist, ist der Himmel im Grund und der See. Es langt mir. Der braucht mir gar keine neue Erde zu schaffen. Wenn Jesus mir versprechen würde, die ganze Ewigkeit besteht nur aus mir und dem Grund und der See, würde ich sagen, sofort. Den Grund und der See kannst du auch weglassen. Ich möchte nur bei dir sein. Wir könnten uns hier auf den Stuhl die Ewigkeit, wenn du da bist, Herr, ist alles, habe ich alles. Ist der Himmel da, ist das Leben, das ist alles da. Ich möchte nur bei dir sein. Völlig egal, wo das ist. Aber Jesus uns sagt, nein, das ist mir zu einfach. Ich mache dir schon die Welt noch schöner. Und das ist das Entscheidende. Und Jesus hatte ein Herz für die Schwachen und für die Kranken. Matthäus 9, ab Vers 9. Er hat immer wieder auch die Kranken gesehen, die Kaputten. Und da müssen wir auch hin. Und das schwierigste Missionsfeld ist die eigene Familie. Matthäus 13, ab Vers 57, 58. Jesus sagt, ein Prophet ist überall ohne Ehre, außer in seiner Heimatstadt. Und in der Heimatstadt Jesus, da steht, konnte er nicht viel bewirken. Glaubten sie nicht an ihn. Ja? Ist manchmal so, in der eigenen Familie, ne? In der eigenen Familie, da kommt man manchmal nicht weiter. Und dann geht man woanders hin und dann predigt man und Leute finden das alles spitze. Und deswegen brauchen wir uns gegenseitig. Ich kann vielleicht meinen Bruder und meine Schwester nicht erreichen, aber dafür Ricardo. Oder Gitano. Oder du. Und du kannst viele in deiner Familie nicht erreichen, vielleicht kann ich sie erreichen. Deswegen brauchen wir uns gegenseitig. Und Jesus war kein Moralapostel. In Johannes Evangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 11, da war diese Frau, die gesündigt hat. Und alle zeigen auf sie. Sie hat gesündigt. Ne? Und Jesus nimmt einen Stein. Jetzt habe ich hier keinen. Und sagt, so ihr lieben Leute, wer von euch noch nie gesündigt hat, dann nehmt mal den Stein und werft mal auf die Frau. Da sind ganz viele gekommen. Stimmt es? Nicht einer. Wer von euch noch nie gesündigt hat, hallo, herkomm, ihr seid doch die Moralaposteln, hier ist der Stein, steinigt sie. Und da steht in der Bibel, keiner kam. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, ne, du lebst ja noch. Sündige hinfort nicht mehr. Er hat nicht gesagt, ach, die Sünde ist nicht so schlimm. Das hat Jesus nicht gesagt. Aber Jesus wusste um die Schwäche in unserem Leben. Und das ist das Schöne, dass Jesus kein Moralapostel war. Jesus war kein Moralapostel. Wir sind das oft auf Christen. Unsere Maßstäbe manchmal. Wir bilden uns manchmal so viel ein, weil wir Christen sind. Wie schnell lästern wir über Menschen ab? Wie schnell sind wir dabei, über andere zu richten? Ach, der, hör bloß auf. Das ist doch sowieso der Letzte. Ach so. Und du? Oder? Wie manchmal überheben wir uns. Ach, der ist schon so lange Christ. Und dann war der so besoffen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn mit dem passiert? Und wir vergessen unsere Niederlagen. Wie oft lagen wir am Boden? Wie oft haben wir manchmal auf dem Boden gelegen und wieder die Sünde getan, die wir eigentlich schon 100-mal bekannt hatten. Das vergessen wir so schnell. Und dann spielen wir uns auf als Moralapostel. Das würde mir nie passieren. So habe ich früher mal gedacht, da war ich noch ein bisschen doof im Kopf. Da hat der Herr mir mal erzählt, du hast überhaupt keine Ahnung, du kennst dich noch gar nicht, Christian. Na, als Christ, also das würde mir nie passieren. Er hat gesagt, okay, entspann dich mal, mein Junge. Und dann hat der Herr mir seine Hand weggenommen. Wenn der Herr seine Hand nicht wieder zurückgenommen hätte und auf mich gelegt hätte, dann hätte ich gelebt wie ein kleiner Teufel. Es dauert eine Zeit, bis Gott den Stolz in uns brechen kann. Es ist so wichtig, dass er gebrochen wird. Dass wir uns nichts einbilden. Und wenn wir frei sind, dann dürfen wir den Herrn danken. Und es ging Jesus auch nicht um seinen Club, wenn ich das mal so sagen darf. Die Jünger, die sagten, da sind welche unterwegs und die wollen sich dir nicht anschließen. So wie wir oft sind. Es gibt auch in den Gemeinden Leute, die behaupten, die nur für sich werben. Also die Gemeinde Licht und Leben, das ist die einzig wahre, richtige Gemeinde. Schön wär's. Aber schön wär's nicht. Ja, wisst ihr, was ich meine? Leute, wir haben in unserer Gemeinde genauso Baustellen wie andere. Vielleicht sind wir in anderen Punkten ein bisschen weiter, dafür haben wir in anderen Punkten auch wieder unsere Schwachpunkte. Wir sind nicht besser als andere Gemeinden. Wir sind genauso eine Gemeinde, die Barmherzigkeit Jesu nötig hat wie alle anderen. Und wenn Gott uns einiges vielleicht geschenkt hat, dass wir in einigen Punkten weiter sind, dann dürfen wir danken und müssen nicht stolz sein. Und es ist doch nicht entscheidend, ob Leute in die Gemeinde Licht und Leben kommen. Heute Morgen war ich im Gottesdienst hier in der FEG Bahnfeld. Da hat Gott auch seine Schafe. Und ich könnte jetzt woanders hingehen. Wir waren in Buchholz. Da hat Gott auch seine Schafe. Lass uns mit diesem Parteidenken aufhören. So, wisst ihr, das ist alles meins. Das ist alles Jesus. Wehe, ich höre eines Tages mal jemand sagen, die Gemeinde Licht und Leben ist die Gemeinde von Christian Rosenberg. Dann hoffe ich, dass die Gemeinde kaputt geht. Dann wird sie auch kaputt gehen. Nein, es ist die Gemeinde des Herrn Jesus. Hier im Buchholz und wo auch immer. Wir sind nur Handlanger Jesu. Und ihr seid seine Schafe. Ich darf mit Gottes Hilfe, mit Galo als Ältester euch mithelfen, auf den Weg zu bleiben. Und ihr müsst mir auch helfen, auf dem Weg zu bleiben. Aber unser Oberhirte ist Jesus. Das ist Missionsbefehl. Das Hauptfeld der Mission ist in der Welt. Mission geschieht immer auf dem Hintergrund einer sterbenden Welt. Ungläubige kamen zwar auch damals in die Gemeinde, zum Beispiel 1. Korinther 14, 23, aber die Gemeinde ist der Versammlungsort der Gläubigen und nicht der Ungläubigen. Und das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, dass es eine Bewegung gibt, eine sogenannte Bewegung, die einen besucherorientierten Gottesdienst hat. Willow Creek von Bill Hybels, Saddleback-Gemeinde von Rick Warren. Ich verurteile diese Brüder nicht, das sind beides meine Brüder, auch Rick Warren und auch Bill Hybels hat ein brennendes Herz für Jesus. Und sie haben Gedanken sich gemacht, wie man ungläubige Menschen erreicht, finde ich super. Aber es darf nicht sein, dass wir die Gemeinde anpassen, damit Leute, die Jesus nicht kennen, sich wohlfühlen. Und dass wir dann anfangen, Kompromisse zu machen. Oh nee, das kann ich jetzt nicht so sagen, dann bin ich vielleicht zu hart, das darf ich nicht sagen. Und den Gottesdienst müssen wir ein bisschen lockerer machen und das müssen wir so machen und das müssen wir so machen. Versteht ihr? Das darf nicht sein. Unser Missionsauftrag ist, geht in die Welt. Das heißt, wir als Gemeinde müssen hinausgehen. Menschen sollen sich bekehren und dann sollen diese bekehrten Menschen hier ihre geistliche Heimat finden. Das ist der biblische Ansatz. Darauf werde ich nächsten Sonntag, so Gott will, predigen. Was der Auftrag in der Gemeinde ist. Der Missionsbefehl an erster Stelle ist, rauszugehen. Und dann dürfen wir kreativ sein. Da dürfen wir uns auch überlegen, neue Wege. Aber immer auf der gesunden Lehre. Nicht Menschen Sand in die Augen streuen. Nicht Geschichten erzählen. Und nicht ein Softie-Jesus predigen. Und nicht eine Nachfolge, eine billige Nachfolge. Und vor allen Dingen nicht das Wort verdrehen. Sondern den Leuten auch die Wahrheit sagen. Ja, es lohnt sich, mit Jesus zu leben, ist das Schönste, was es gibt, aber mach dich gefasst, es gibt Gegenwind ohne Ende. Das ist ganz wichtig. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen.